Guten Abend, Gotha, guten Abend, Welt. Zum fünften Mal der O-Ton, der Radiotalk mit Rainer Aschenbrenner auf FM Gotha aus der Berliner Lounge. Hier heute Abend haben wir gleich zu Anfang ein kleines Problem gehabt. Wir sind nämlich so nah am Erdmittelpunkt, hier gehen die Uhren unterschiedlich. Wir haben gerade mit der Technik ein kleines Problem gehabt. Die waren 10 Sekunden vor der Zeit, ist aber egal. Jetzt sind wir auf Sendung. Heutiger Gast ist Michael Schneider. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Guten Abend, Herr Schneider.
Schönen guten Abend, Herr Aschenbrenner.
Den Herrn Schneider kennt man in Gotha ganz gut. Den kennt man deshalb ganz gut, weil er seit mindestens 20 Jahren das Gesicht und die Stimme ist vom Verband der Behinderten. Und außerdem im vorigen Jahr ausgezeichnet worden für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz. Dazu nochmal nachträglich die Gratulation.
Danke an dieser Stelle.
Und wir haben natürlich auch festgestellt, wir sind richtig gut mit der O-Ton-Runde. Wir hatten, jetzt ist die fünfte Runde, die wir jetzt, die fünfte Sendung, die wir haben. Und wir haben schon 2 Bundesverdienstkreuzträger hier gehabt. Herr Kolmer war der erste Gast mit dieser Auszeichnung. Und Sie nun der zweite. Wie sind Sie dazu gekommen? Haben Sie sich da beworben oder sind Sie vorgeschlagen worden?
Nee, bewerben kann man sich da wohl auch gar nicht. Also ich bin vorgeschlagen worden aufgrund damals Anschreiben zu unserem 20-jährigen Verbandsjubiläum, habe ich verschiedene Politiker, auch Künstler angeschrieben bezüglich einer Videobotschaft. Unter anderem auch damals den Bundespräsidenten Herrn Köhler. Und irgendwie aus diesem Schreiben heraus wurde halt meine Arbeit mal recherchiert und somit kam wohl auch der Vorschlag vom Bundespräsidialamt selber, wie ich im Nachgang erfahren habe, dass wohl der Vorschlag dann nicht von einer Person aus meinem Umfeld kam, sondern direkt von diesem Schreiben, wo dann auch recherchiert wurde, wie mein Werdegang der letzten Jahre im Rahmen des Ehrenamtes auch war.
Aber ich denke, in Gotha hat es da keinen Zweifel dran gegeben, dass Sie das wirklich verdient haben. Wie haben Sie es selbst gesehen? Waren Sie sehr überrascht?
Also ich war doch schon sehr überrascht, weil ein Bundesverdienstkreuz war für mich, wo ich damals das Anschreiben bekommen habe, oder auch die Mitteilung, was Großes. Also das kriegt man eigentlich nicht so in dieser Region. Das sind Sachen, die Künstler kriegen und ja auch Leute, die halt auch schon für den Weltfrieden viel gemacht haben. Aber gut, letztendlich war ich stolz drauf. Sicher, ich bin eine Person von vielen in dem Verband, auch in dem Kreis, wo ich auch wirke. Aber letztendlich, wie gesagt, der Name Schneider und Verband der Behinderten ist wohl ein Begriff seit vielen Jahren. Und also ich habe mich gefreut und habe aber auch, sagen wir, die Freude teilen können mit vielen anderen Verbandsmitgliedern, auch Familie sowieso, sodass ich irgendwo dann schon, dass die Sache realisiert habe und sage, gut, dann hast du es wohl doch verdient.
Man spricht ja so gern von den Helden des Alltags, die meistens vergessen werden. Fühlen Sie sich so ein bisschen, also auch dann gewürdigt jetzt durch diese Geschichte als ein Held des Alltags? Sehen Sie sich selber so?
Also der Held, denke ich mal, ist ein bisschen, würde ich nicht sagen. Ich denke mal, gewürdigt wird die Arbeit, die wir machen, in meiner Person. Wie gesagt, es stehen viele Leute dahinter, es stehen auch viele Aktionen dahinter, viel Zeit, auch Ehrenamt dahinter und insofern denke ich mal, das Heldentum ist nicht unbedingt das, was damit ich in meiner Person sehe, was gewürdigt wurde, sondern ich sehe eigentlich die Arbeit, die wir gemacht haben und die Arbeit, die ich selber auch in diese Sache stecke, auch viel Herzblut reinstecke seit nunmehr 22 Jahren in dieser Verbandsarbeit. Und insofern war es für mich eigentlich nicht eine Auszeichnung als Held, sondern eher eine Auszeichnung für das, was ich stellvertretend auch für viele, mit vielen zusammen gemacht habe, ne?
Der Gotha-Verband der Behinderten ist ja einer der sehr aktiven in Thüringen. Wie viele Strukturen gibt es denn in Thüringen? Wie ist denn die Zusammenarbeit in Thüringen organisiert?
Also es wurden ja damals nach der politischen Wende 1990 eigentlich so gut wie in jedem Kreis Verbände gegründet, weil vorher war das nicht möglich, Verbände in diesem Rahmen zu gründen. Und viele haben sich zum Teil übernommen, auch finanziell, auch strukturell. Wir haben immer ein gewisses Level gehalten, wo wir gesagt haben, gut, mit diesem Niveau können wir arbeiten, können wir auch überstehen, ist ja immer auch eine finanzielle Größenordnung, die dahinter steht. Und insofern, denke ich mal, sind viele Strukturen auch eingebrochen. Das ist schade in den letzten Jahren, weil es gibt viele Verbände nicht mehr. Wir organisieren uns über den Paritätischen Wohlfahrtsverband, was eigentlich unsere Struktur auch ausmacht, wo wir auch uns mit einbinden. Aber ansonsten, den Thüringer Verband der Behinderten, den ist bis vor knapp 10 Jahren gab, den gibt es nicht mehr. Und hat ökonomische Gründe, hat auch personelle Gründe, weil viele auch personell nicht mehr den Verband halten konnten. Und insofern, wie gesagt, mussten wir uns immer auch neu strukturieren, auch neue Partner suchen. Aber ich denke mal, wir haben uns immer schon so aufgestellt, dass wir das auch überstehen konnten und haben genug Partner in Thüringen. Wie gesagt, wie ich schon sagte, den Paritätischen Wohlfahrtsverband, der für uns eigentlich die Struktur bildet, die wir brauchen, um den Verband auch zu halten, so wie er ist. Ne?
Wie soll man sich das vorstellen? Also wenn Sie jetzt hier vor Ort, Sie haben sich ja, Sie und Ingolf Horn zum Beispiel, das sind die beiden Männer vom Verband, die ich zuerst kennengelernt habe, während meiner Zeit als Journalist bei der TA. Damals ging das gerade so los, als es um die Frage ging, die Wald- und Straßenbahn kaufte damals neue Triebwagen. Wie kommt man da rein als Behinderter mit einem Rollstuhl? Das war so eine der ersten Aktionen, die dann so von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen ist. Wie transportiert denn zum Beispiel Ihr Verband die Anliegen, die Sie haben, aus dem Kreis raus, aus der Stadt raus, in die große Politik, Landespolitik, Bundespolitik? Wie geht das?
Ja, wir bringen die Problematik, die wir haben, auch an die Kommunalpolitiker ran, auch an unsere Landtagspolitiker, also damit wir auch das Gehör finden. Und wir finden das auch. Und wir machen natürlich auch Aktionen, Protestgeschichten. Also wir laden ja auch mal die Presse ein, machen mal eine Fahrt und provozieren auch zum Beispiel bei der Straßenbahn, wie es vor Jahren noch war, dass wir nicht reinkommen. Dass wir dann auch 3-4 Helfer mitbringen, die dann den Rollstuhl reintragen und auch die eingeladenen Gäste, ob es nun Politiker sind oder auch Journalisten, dann auch drüber berichten. Und so wollen wir natürlich auch dieses Problem rüberbringen, auch in die Öffentlichkeit, durch die Berichterstattung. Und dass jeder auch ein klein wenig drüber nachdenkt, gut, ja, die Probleme sind vielfältig, die man hat, in dem Fall im Rollstuhl oder auch Menschen mit Gehbehinderung an sich. Und wie gesagt, wir haben auch Gesprächsrunden, wir gehen auch zu den Landtagsmitgliedern hin und sprechen auch mit denen, wenn wir konkrete Anliegen haben. Ne? Aber wir haben, wie ich schon sagte, seit 20 Jahren gibt es uns, wir sind mit den Kommunalpolitikern groß geworden hier in Gotha und haben auch immer den Kontakt gehabt, um auch auf dem kurzen Draht auch Probleme anzusprechen. Ob die Lösung gleich kam, war nicht immer so, aber zumindest wir konnten die Sachen ansprechen. Ob damals der erste Bürgermeister in Gotha, Herr Kukulenz, der war da sehr offen von der Richtung aus. Also wie gesagt, wir haben eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass wir zurückstecken mussten. Also wir haben offene Ohren, sind auf offenen Ohren gestoßen und haben das bis heute. Und wie gesagt, wir versuchen nicht mit großpopulistischen Sachen, sondern eher mit sachlichen Argumenten, die wir auch rüberbringen, einmal über unsere eigene Zeitschrift, die wir machen, aber auch über Aktionen, die wir machen, das Problem in die Runde reinzukriegen. Ne?
Also hier vor Ort hat man zumindest den Eindruck, funktioniert es ganz gut. Also da werden Sie sehr, sehr wohl wahrgenommen und finden auch Gehör und finden auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Aber die Gesetze, die gemacht werden oder die Gesetzgebung insgesamt, die gemacht wird, die Sie betrifft, von der Sie betroffen sind, die wird ja im Bundestag gemacht. Und ich habe nicht so das Gefühl, dass Sie annähernd so eine starke Lobby hätten wie, was weiß ich, Milchbauern oder Rüstungsindustrie oder wie auch immer. Eine starke Stimme für Menschen mit Handicap auf Bundesebene, wie ist das strukturiert?
Ja, also wie gesagt, wir hätten oder unsere Möglichkeiten sind eigentlich beschränkt, personell beschränkt. Also ich habe oft auch Einladungen zu Landtagsveranstaltungen, wo es auch um die Thematik geht. Aber wie gesagt, wir können es oft personell gar nicht wahrnehmen. Wir versuchen über Mitteilungen, also einmal über den Paritätischen Wohlfahrtsverband, wo ja Vertreter gibt, wo auch eine gewisse Lobby dort für uns da ist, dort unsere Problematik mit reinzubringen. Es gibt natürlich auch Politiker, auch auf Landesebene, die ein Handicap haben, die auch sich da einsetzen, die auch von uns die Meinung wissen wollen, gut, wie steht ihr zu der Thematik, wenn es im Vorfeld von gewissen Gesetzesänderungen oder Anhörungen auch Problematiken gibt. Also insofern können wir das verbal sicher auch rüberbringen. Mhm. Aber personell ist es für uns als Kreisverband schwer, das auch auf die Landes- oder Bundesebene rüberzubringen. Es gibt, wie gesagt, VDK zum Beispiel, das ist ein großer Verband in Deutschland, der auch eine tragende Stimme hat, der auch diese Problematik mit rüberbringt, der auch eine Lobbyarbeit für Behinderte macht und insofern, wie gesagt, auch letztendlich für uns auch spricht. Ne? Aber wir auf Kreisebene, also unser Wirken ist im Prinzip auf die Kreisebene, auf der Kreisebene beschränkt. Mehr ist für uns eigentlich praktisch und auch arbeitstechnisch gar nicht machbar. Ne?
Aber ich denke mal, diese Beschränkung, die Sie ja selber gar nicht so als Beschränkung empfinden, hat ja eben den Vorteil, dass Sie hier wirklich was bewegt haben. Sie haben jetzt selber das Wort Handicap mit eingefügt. Und ich hatte ja vorhin auch davon gesprochen, Menschen mit Handicap. Es wird ja immer wieder über solche Begrifflichkeiten gestritten und dann geht es um politisch korrekte Ansprache. Der Verband selber heißt Verband der Behinderten. Ich kann mich entsinnen, dass es vor einiger Zeit eine Debatte darüber gegeben hat, dass man das Wort behindert nicht nehmen sollte. Man sollte lieber von Handicap reden. Wie ist Ihre Position dazu?
Also der Name des Verbandes ist ja, wie gesagt, vor 22 Jahren entstanden. Also meine Ambition geht auch dahin, Menschen mit Handicap ist, sagen wir, von der Aussagekraft sicher nicht so die Leidensschiene. Weil Menschen mit Behinderung, gut, ist eine gewisse Leidensthematik mit drin, was ich oder wir eigentlich gar nicht wollen. Und deshalb ist, wie gesagt, Handicap für mich eigentlich vom Sprachgebrauch eher das, wo ich auch mehr dafür mich prädestiniere, dass ich sage, gut, Menschen mit Handicap, das, wie gesagt, ist eine Gefühlssache. Ob es irgendwo festgeschrieben wird, wie auch immer, weiß ich nicht oder kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, Menschen mit Handicap ist für mich eigentlich vom Sprachgebrauch eher eine lockere Geschichte, ne, als Menschen mit Behinderung.
Das ist für mich insofern eine spannende, eine schwierig vorstellbare Geschichte, weil also von der Wortbedeutung sehe ich da nicht den ganz großen Unterschied. Weil Handicap kann ja auch sein, dass man einäugig ist, kein räumliches Sehen hat, so wie ich. Ich würde deshalb trotzdem jetzt nicht von einer Behinderung bei mir sprechen. Ich finde es aber auch ein Handicap, kein räumliches Sehen zu haben, weil ich stolpere unter anderem manchmal Treppen runter, weil ich es halt nicht so richtig sehe. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass es so stigmatisiert ist, dass man so in eine Ecke abgedrängt wird, wenn es heißt behindert?
Ja, also das Wort Behinderung.
Weil ich denke darüber nach, deshalb, weil zum Beispiel die Frage ist, wenn man hört, jemand hat eine Behinderung, dann denken, glaube ich, wie ich, auch viele zunächst an jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Stimmt das? Ist das ein Irrtum von
mir?
Ja,
also behindert ist erstmal jemand von der Vorstellung her im Rollstuhl. Wobei, es ist ja nicht an dem. Ne? Also eine Behinderung ist vielfältig. Es gibt, kann eine geistige Behinderung sein, es kann eine Hörbehinderung sein, es kann auch, sagen wir mal, eine Gehbehinderung sein. Ne? Aber wie gesagt, Behinderung wird ja oft mit Leid, mit Elend, ich will es ein bisschen überspitzt formulieren, mit rübergebracht. Ne? Und allein vom Sprachgebrauch ist das Wort Handicap, finde ich, im Hinterkopf nicht so dieses Prägende, was das Leid betrifft. Ne? Weil man will ja mit dem Leiden nicht unbedingt viel zu tun haben, als nicht Behinderter oder als Normalbürger, sogenannter Normalbürger, normallos, wie auch immer. Deshalb ist das Wort Behinderung immer so eine Sache, gut, will ich eigentlich gar nicht mit zu tun haben. Das hat mit Elend und Leid zu tun. Gut. Und deshalb, das Wort Handicap ist für mich vom Sprachgebrauch sicher etwas distanzierter von der ganzen Sache. Ne?
Stichwort Leid, Stichwort Mitleid finde ich sehr gut. Würde ich gerne mit Ihnen nach der Pause nochmal auf das Thema kommen. Und ich werde auch nach der Pause mit Michael Schneider, unserem heutigen Gast bei O-Ton, dem Radiotalk auf FM Gotha aus der Berlin Lounge mit mir, dem Rainer Aschenbrenner. Da möchte ich gerne auch von Michael Schneider wissen, wie sein Schicksal gewesen ist, was dazu geführt hat, dass er heute im Rollstuhl hier sitzt. Aber er ganz locker mit seinem Rollstuhl umgeht. Es ist schade, dass das kein Fernsehen ist. Das wäre nämlich ganz witzig mal zu zeigen. Der sieht nämlich gar nicht so langweilig aus. Nach der Pause mit Michael Schneider zum Thema Mitleid, zum Thema, wie viel Spaß kann man trotzdem haben. Wir hören uns nach zwei Musiktiteln. Das war jetzt zwar nicht über den Wolken von Reinhard May und das war ein Song, da ging es um die offene Hose, habe ich da zur Hälfte bloß gehört. Ich weiß nicht, wie ich von offener Hose jetzt auf Michael Schneider kommen soll. Kriegen wir trotzdem die Kurve irgendwo? Also hier ist erstmal der O-Ton, der Radiotalk mit Rainer Aschenbrenner auf FM Gotha aus der Bellini Lounge. Und der Song mit der offenen Hose kann ja zumindest, also dann, wenn man das sieht, kann das ja Mitleid erzeugen. Ne? Weil man dann, ist das so ein Problem, wie zeigt man das jemand, dass der Hosenstall offen ist? Gibt es so verschiedene Tricks?
Ja, doch. Also ich gehe aber immer die offensive Variante. Also ich sage es ihm und dann ist die Sache erledigt. Ne? Ich mache drum herum redet.
Aber das ist doch, das ist so mutig miteinander zu reden, ist doch sonst unter normalen, wir hatten das vorhin gerade Otto Normalo, auch relativ schwierig schon. Das wird doch dann ganz schwierig, wenn, wie bei Ihnen das zum Beispiel so ist, da kommt ein Mann gefahren mit einem Rollstuhl. Die meisten von uns wissen noch gar nicht, damit so richtig umzugehen. Haben Sie richtig auch erlebt, dass Sie mitleidig angeschaut worden sind?
Also das offensive Mitleid habe ich eigentlich nie gespürt oder ich habe es nicht sehen wollen, weiß ich nicht. Also es war sicher damals in den 90er Jahren, wo sag mal, die Zahl der Menschen, die im Rollstuhl zu sehen waren, recht wenig waren, war sicher ein Rollstuhlfahrer noch ein bisschen Exot. Weil es hat damit zu tun, damals waren die Bedingungen nicht da, dass man auch mit dem Rollstuhl von A nach B ohne weiteres konnte. Und da war sicher auch mal der Rollstuhl, wo man auch hinterher geschaut hat. Aber ich denke mal, die Zeiten sind heute vorbei. Also wer heute durch die Stadt Gotha läuft, der sieht mindestens ein bis zwei Rollstühle. Ne? Aber mich hat es damals zum Beispiel gestört, wenn mein Rollstuhl, Elektrorollstuhl ist es ja, Kinder dann mal sich damit beschäftigen wollten und die Eltern mit dabei waren und dann schnell versucht haben, die Kinder dann wegzuziehen. Da kommt das, wir müssen weiter. Also da hatte ich den Eindruck, dass den Eltern das irgendwie peinlich war, dass sie nun auf mich zugekommen sind und sich mit dem Rollstuhl beschäftigt wollte. Das hat mich eigentlich immer sehr geärgert, weil ich wollte den Kindern ja auch zeigen, dass der Rollstuhl was ganz Tolles sein kann oder ist was ganz Tolles für uns. Und Rollstuhl, gut, könnte man sich bewegen, da wäre man im Bett, wie auch immer. Ne? Aber das war eine Sache, die mich immer geärgert hat. Also wenn gerade so die Kinder oder Teenies da nun Interesse hatten für so eine Thematik und die Eltern eigentlich das immer abgeblockt haben, so wenn man irgendwo in der Schlange gestanden hat oder im Laden war und man merkt, gut, Interesse ist da, aber man hat es nicht so gewollt. Ne? Und da hat man doch gemerkt, gut, die Problematik wird verdrängt, gerade von den Eltern. Ne?
Und aber ist das nicht eher ein Zeichen von Unwissen und auch, ich denke mal, von Unsicherheit?
Ja, sicher, aber es wird ja sowas immer mit, wie gesagt, mit Leid und Elend verbunden und damit werden wir nichts zu tun haben. Also man verdrängt das ja. Mhm. Und insofern verdrängt man auch die Thematik. Und wenn man dann jemanden im Rollstuhl sieht, assistiert man ja das Leid in dem Falle. Ne? Und in dem Fall weiß man auch nicht, wieso geht man auf so jemanden zu? Will ich helfen oder lasse ich sein? Und ich da in Konflikte komme, ignoriere ich die Sache. Ne? Und insofern denke ich mal, ist auch irgendwo sag mal, ein Selbstschutz von den Leuten, die eigentlich mit der Thematik nicht offen umgehen, vielleicht auch nicht offen umgehen wollen oder auch nicht können. Das hat sich aber, denke ich mal, in der Gesellschaft auch in den letzten zwei Jahrzehnten doch schon einiges geändert in der Richtung.
Sie sind ja auch nicht von Geburt an behindert gewesen. Sie sind 58 geboren, als ein ganz normaler Junge in Gotha. Aufgewachsen, glaube ich, auch in Gotha?
Also aufgewachsen bin ich in Wangenheim.
Okay, Wangenheim war es schon.
Ja.
Und wie ist das dann bei Ihnen gekommen?
Also meine Krankheit nennt sich landläufig Muskelschwund, also eine Muskeldystrophie, ist genetisch bedingt und fing eigentlich so die ersten anscheinend, also die Auswirkungen so im pubertären Alter an, so mit 14, 15, 13, 14, 15.
Können Sie sich an das erste Mal erinnern, wo da so die Situation war, wo Sie merken, da stimmt was nicht?
Also es war eigentlich ursächlich, damals hatte ich mir mein Bein gebrochen und nach dem Beinbruch habe ich mein Humpelgang nie verloren. Normalerweise wird es ja wieder trainiert und man kann wieder gut laufen, aber das ging bei mir nie weg. Und irgendwo hat man dann gesagt, gut, irgendwas kann da nicht hinhauen. Nach einem halben Jahr immer noch dieser Watschel- und Entengang durch das gebrochene Bein. Und das war eigentlich so für mich, wo ich auch gemerkt habe, gut, da kann irgendwas, stimmt irgendwas nicht. Und man hat es dann auch abgeklärt, war eine lange Zeit, ehe man es auch abklären konnte, damals zu der damaligen Zeit auch, weil es ist eine Krankheit, die nicht unbedingt jeder Hausarzt kennt. Und man hat es dann aber, wie gesagt, diagnostiziert und wurde dann, sagen wir mit, als solches auch festgestellt, dass es halt eine Muskelkrankheit ist. Und die ist ja progressiv, das heißt, die entwickelt sich progressiv, wird die verschlechtert sie sich. Wie gesagt, damals konnte ich auch noch laufen. Bis zum 14, 15. Lebensjahr war auch mehr oder weniger gar nicht eingeschränkt. Nur man hat gemerkt, man ist oft hingefallen, Treppensteigen war immer schwerer, also ohne Geländer ging dann gar nichts mehr. Dann fing es natürlich dann auch an, die Disco-Zeit, Zeit mit Kennenlernen von Mädchen und so weiter. Und man hat damals schon eine körperliche Einschränkung schon in gewissen Maßen gehabt. Die anderen sind mit dem Moped gefahren. Gut, das konnte ich nicht selber nicht. Mein Freund hat mich immer mal mitgenommen. Aber als Beispiel, wie gesagt, ich habe mir dann die Beine hinten auf die Fußstützen stellen lassen. Und nach dem ersten Schlagloch war das Bein wieder unten. Da musste man wieder anhalten, hat es wieder hochgestellt. Also so eine Sachen sind dann aufgetreten. Und ich bin dann selber dann auch, sag mal, in dieses Loch gefallen, wo eigentlich viele, ob nun durch Unfall oder durch so eine Krankheit dann auch in so ein Loch gefallen, wo man auch, sag mal, sich zurückzieht, wo man auch irgendwo auch, sag mal, depressiv wird. Und das war bei mir eigentlich schon eine relativ lange Zeit.
Was heißt relativ lang?
Ja, ich habe damals bei meinen Eltern gewohnt und man hat ja auch keine Möglichkeit gehabt mit Autoumbauten, Autofahrten. Wie gesagt, ich habe einen Beruf gelernt, den habe ich damals auch gemacht. Ich bin ja gelernter Elektromonteur als Erstberuf. Und ja, man hat sich aber dann neben dem Beruf eigentlich nicht weiter groß nach draußen bewegt. Man ist nicht.
Aber das ist doch dann schon ein paar Jahre später gewesen. Sie sagten, so mit 13, 14 fing das an. Bis wann konnten Sie oder ab wann konnten Sie nicht mehr selber laufen?
Also das selber Laufen an sich, das war eigentlich bis in die 80er Jahre. Bis dahin konnte ich immer irgendwie laufen mit Stütze, mit verschiedenen Techniken. Ich bin ja auch damals, wie gesagt, habe ich die Fahrerlaubnis machen können, relativ schnell und habe auch relativ schnell ein Auto bekommen durch Abtritt der Wartezeit meiner Eltern für ein Trabi. Und da war dann
Wahnsinn,
auch eine
dass das auch
Möglichkeit.
eine Rolle gespielt hat,
Ja,
also
das
ja.
hat war eine wichtige Rolle
Ja.
damals und insofern konnte ich dann auch mit 18 dann schon die Fahrerlaubnis machen, war zumindest so dann mobil, ne? Aber wie gesagt, von dem 16 bis 18 Lebensjahr habe ich mich eigentlich nach draußen hin gar nicht so gezeigt, wollte ich mich auch nicht zeigen, weil es ist ja gerade auf dem Dorf, wie gesagt, die Leute kennen einen normal laufend, normal gehend und dann traut man sich auch nicht mehr raus, wenn die sehen, gut, der humpelt, was hat der? Und man will sich auch gar nicht den ganzen Fragen stellen, die auf einen zukommen,
Aber Sie
was du
sind da auch
hast.
ganz, ganz direkt angesprochen worden, weil Sie es ja also gerade selber sagen. Also wenn auf dem Dorf, Wangenheim ist ein Dorf, heute noch, das ist doch ein ganz anderes Umfeld. Da ist man ja tatsächlich nicht unbekannt oder so.
Ja, nee,
Haben
ist
Sie
man.
da von Ihren Schulkameraden, von Ihren Freunden, wie war denn da das Verhältnis?
Also ich hatte eigentlich einen Freundenstamm von fünf Freunden, die haben eigentlich immer zu mir gehalten, die haben mir auch geholfen, soweit eine Hilfe praktisch auch möglich war, ne? Bis dann, sagen wir, die 10. Klasse vorbei
Ja,
war
klar.
und die Wege auseinandergingen. Beruf, Studium, Armee, ich bin ja ausgemustert, also Armee konnte ich auch nicht machen. Insofern haben sich dann auch die Wege erstmal getrennt von
Das
meinen
durfte
Freunden.
nicht zur Armee gehen zu müssen, durfte vielleicht das einzige Privileg gewesen sein, was Sie zu DDR-Zeiten gehabt haben, oder?
Ja, sicher. Ich meine, ich habe es damals nicht als Privileg gesehen, weil es für mich in dieses Stadium reinkam, wo vieles für mich nur grau und schwarz war. Habe ich mir damals ja auch gesagt, gut, Armee wäre eigentlich eine gute Alternative zu der Situation, in der ich jetzt bin. Ne? Aber für den Außenstehenden war es sicher, sag mal gut, der hat eine Ausmusterung, was ja auch nicht gerade so üblich war zu DDR-Zeiten. Ja, der hat es eigentlich irgendwann auch geschafft. Ne? Aber wie gesagt, für mich war es ja zwischenmenschlich, war es ja dann auch ein Schnitt wieder. Wie gesagt, meine Freunde sind weggegangen, ich habe bei meinen Eltern gewohnt, meine Geschwister, meine zwei Brüder, ich habe noch zwei Brüder, die haben mir eigentlich auch geholfen, so wie sie konnten. Aber es war ja immer irgendwo, ja, man hat ja den normalen Weg, wie man mit 17, 18 geht, konnte man nicht gehen, weil praktisch keine Möglichkeit da war. Ich konnte nicht raus, ich konnte nicht weg. Mit Bus zu fahren war auch eine Qual, weil ich da drinnen war in dem Bus, da war der Busfahrer schon. Ja, hat er schon seinen Plan wieder fast überzogen, weil ich nicht schnell genug im Bus war. Also es waren viele Sachen, wo man sich dann eher zurückgezogen hat und auch vieles ignoriert. Ist ja auch nicht wie heute, gerade mit den modernen Medien, mit Internet gab es ja damals alles nicht. Also man
Na
konnte da auch
klar.
nicht über diese Schiene Kontakte knüpfen, Telefon. Wir hatten das Glück, dass wir ein Telefon hatten. Aber gut, ja, viele oder einige, die ich eben kannte, die hatten kein Telefon. Also war da auch schon mal die Kommunikation nicht möglich, ne?
Wie haben denn eigentlich Ihre Eltern reagiert? Weil Sie sagten ja, dass das eine genetisch bedingte Krankheit ist.
Also für meine Eltern, denke ich mal, waren die Konsequenzen damals, wo es auch diagnostiziert wurde, schon eher klar als mir selber, also was auf mich zukommt. Die hatten, denke ich mal, auch das Ausmaß schon eher im Blick und für meine Eltern war es auch, denke ich mal, sehr tragisch, was mit ihrem Kind passiert. Zumal ja auch genetisch bedingt. Aus ihren eigenen, ja, also ist ja mütterlicherseits, wird's geerbt und da gibt es, denke ich mal, auch gewisse, ja, Schuldgefühle, wobei die Schuldgefühle ja nicht zwingend nötig sind, weil es hat ja keine Schuld, aber irgendwo hängt eine Schuld drin. Gut, ich habe es vererbt und wegen mir ist er nun so, ne?
Hat Ihre Mutter mit Ihnen darüber so geredet, dass sie da Schuldgefühle hat? Oder haben Sie das Gefühl, dass
Ich
es
habe
so
das
war?
Gefühl gehabt, also geredet haben wir da eigentlich gar nicht drüber, nur das Gefühl, denke ich mal, das war da. Ne? Ich meine, man hat
Hat
dann.
sich das Verhältnis zwischen Sohn und Mutter da geändert? Also wurde es inniger, wurde es anders? Wurden sie mehr behütet?
Also
oder?
Ich war, denke ich mal, sehr behütet. Also es wurde viel gemacht, was, denke ich mal, mit anderen Jugendlichen nicht gemacht wurde. Also auch alle Wünsche erfüllt, die zu erfüllen gehen zu damaliger Zeit. Ne? Ja. Ob es nun materielle Wünsche waren oder ob es auch Sachen waren, die andere eben ja reisen, soweit wie es ginge, was möglich war. Also ich wurde, denke ich mal, da auch mir wurde sehr viel Gutes getan. Ne? Mhm. Weil es dann überbehütet war oder nicht, mag dahingestellt. Ne?
Sie haben Elektromonteur gelernt. War das der Wunschberuf dann oder war das irgendwie eine Konsequenz aus der Krankheit?
Also Wunschberuf war es nicht. Mein Wunsch war irgendwo so in die Richtung Lehrer zu werden. Nur damals zur Berufsberatung wurde mir gesagt, also sicher, Sie können sicher den Lehrberuf noch körperlich lernen. Die Zeit haben Sie vielleicht noch, dass Sie es auch körperlich bestehen. Nur den Lehrberuf ausüben wird dann schwer werden. Also orientieren Sie sich lieber auf was anderes, eine andere Geschichte. Und da war halt, sagen wir mal, der Elektromonteur da irgendwo ein Ausweich, weil es gab einen kleinen Betrieb in Gotha, der mich dann übernommen hat, wo auch die Voraussetzungen einigermaßen waren, auch die Voraussetzungen, was die Barrieregeschichte betrifft. Und die Berufsschule war in Gotha, die konnte ich nutzen. Also ich hatte da auch immer auch gewisse, ich will jetzt heute mal sagen, Privilegien auch in der Berufsschule, dass ich halt gewisse körperlich schwere Sachen nicht mitmachen musste. Insofern wurde es eher daraus gerichtet. Also was geht in Gotha zu lernen für meine Person? Und das war halt damals der Elektromonteur. Aber selbst der war nicht für die Dauer, weil Elektromonteur ist eine praktische Sache, sodass ich dann weiter orientiert habe und dann Technik studiert habe, also Technologe hier am ehemals ehrwürdigen IEP, also in Gotha, Ausbildung für Ingenieurpädagogen, habe da 3 Jahre dann Technologie studiert, um mir eine Grundlage zu schaffen, um auch irgendwann eine sitzende Tätigkeit auch auszuüben. Ne? Das war so orientiert dann auch.
Also wenn Sie es erlauben, ich möchte aber trotzdem nochmal zurückgehen, also weil ich mir das gerade vorstelle, wie das so ist, wenn man als 13, 14, 15-jähriger Junge oder junger Mann dann schon eigentlich gesagt kriegt von einem Arzt oder von den anderen, das wird immer schlimmer werden und du wirst irgendwann nicht mehr laufen können. Man kann ja gar nicht damit umgehen. Oder glaube ich jedenfalls, dass es extrem schwer ist, damit irgendwie umzugehen. Man ist ja gerade im Aufbruch, also in der Pubertät, will die Welt erkunden, will die Welt stürmen. Was weiß ich, man ist das erste Mal verliebt und was all diese Dinge. Und dann kriegt man so eine Diagnose. Also Sie hatten ja gesagt, dass Sie eine depressive Phase gehabt haben, aber auch so eine Wut auf sich oder Wut auf andere gehabt? Oder wie war es bei Ihnen?
Also Wut, denke ich mal, hatte ich nicht gehabt. Wie gesagt, meine Reaktion war das Zurückziehen. Also ich konnte in dem Moment körperlich immer noch einiges machen. Und mir war es auch nicht so bewusst, wie es mal ausgeht. Man hat es verdrängt. Also sicher, man hat mir gesagt, gut, irgendwann kannst du nicht mehr laufen. Aber das war für mich irgendwo weit weg. Aber ich habe es dann, je mehr das auch körperlich sichtbar wurde und ich auch körperlich die Einschränkungen gemerkt habe, dass das Fahrradfahren nicht mehr geht, dass ich auch Treppen nicht mehr steigen konnte ohne Geländer und so weiter. Da habe ich mich irgendwo auch in mich zurückgezogen. Also das war eigentlich die Reaktion, die ich für mich so entschieden habe. Und auch sag gut, ja, muss ich erstmal sehen, wie ich klarkomme und habe erstmal gesehen, dass ich mit dem klarkomme, wie ich in dem Zustand war. Wie gesagt, wenn man in dem Zustand, sagen wir, das Umfeld nicht stimmen würde, denke ich mal, dann gibt es sicher auch Reaktionen, wo man überreagiert in vielen Richtungen. Aber wie gesagt, mein familiäres Umfeld war sehr gut. Die haben mich auch aufgefangen. Aber wie gesagt, irgendwo war ich auch oft für meine Familie eine Belastung, weil ich auch mal Auswüchse hatte, die eben auch aggressiv waren. Also aus mich rauskommen musste, wo diese Vorstellung auch mal in Form mal rumgeschrien, wie auch immer. Ne? Das war irgendwie so eine Reaktion, die in mir rauskam, um mich auch mal zu befreien. Ne?
Wenn Sie so zurückblicken, ab wann würden Sie sagen, dass Sie sich, abgefunden ist ein falsches Wort dafür, aber arrangiert haben damit? Also man kann ja nicht sagen, man nimmt das als Schicksal an oder so, oder? Wie würden Sie es empfinden?
Also nach einer gewissen Zeit nimmt man es als Schicksal an. Also für mich war eigentlich...
Wie alt waren Sie da?
Also für mich war, denke ich mal, die politische Wende war eigentlich für mich der Schnittpunkt, wo es für mich auch, erstmal auch vorwärts ging. Wie gesagt, es gab ja zu der Zeit erstmal die Möglichkeiten auch gar nicht, sich sagen wir, zu engagieren, wie auch immer. Also es gab einige einzige Möglichkeiten, war die Diakonie, das heißt die Kirche, also egal ob Diakonie oder die katholische
Kommen Sie aus
Kirche.
Kommen Sie aus dem kirchlichen Elternhaus?
Ich selber komme nicht zwingend aus dem kirchlichen Elternhaus und damals in der Situation kam der Pfarrer auf uns zu oder auch meine Eltern zu und sagt, gut, er geht jetzt mal zur Röste. Da sieht er auch andere mit Behinderungen, die auch klarkommen. Die sehen auch, wie es noch im Leben klappen kann. Und wir machen für ihn jetzt mal, ich suche jetzt mal einen Platz aus, wo ich ihn auch mal hinkriegen kann. Es gab ja auch Wartezeiten, also es ging ja auch nicht so ohne weiteres.
Das war noch während der Schulzeit, oder?
Ja. Nee, das war damals schon während der Lehre.
Während der Lehre.
Und ja gut, dann habe ich, wie gesagt, auch eine Rüstzeit bekommen. Das war Kloster Lausnitz damals, ich glaube 14 Tage. Und hatte damals sicher auch das Glück und auch, ja, weiß nicht, Rüstzeit, vielleicht kurz erklärt, Rüstzeit, wie gesagt, fahren Behinderte. Jeder Behinderte hat seinen Betreuer, ein gesunder, also der halt körperlich gesund ist. Die kamen meistens aus dem kirchlichen Bereich, also die sich auch kirchlich engagiert haben, die sind dann mitgefahren, haben auch geholfen. Und einer dieser, dieser Betreuerinnen ist letztendlich dann auch eine heutige Frau geworden. Also im Prinzip war das damals auch in mehreren Richtungen auch ein Glücksfall für mich. Einmal menschlich gesehen, dass ich auch mal rausgekommen bin wieder, dass ich auch mal mit anderen, ich kannte ja keine anderen Behinderten groß damals, mit anderen auch mal gesprochen habe oder auch mal gesehen habe, wie kommen die klar. Und natürlich auch, wie gesagt, die Situation, dass ich damals ja auch jemand getroffen habe, die halt sag mal, auch den Menschen in mir gesehen hat und nicht die Behinderung.
Das ist ja schon eine ganze Weile her, wenn ich jetzt mal so rechne. 58 geboren, Sie sagten, Sie waren 17, 68, 75?
Also das war 77.
77. Ja, ja. Ach Gott, das ist wieder die klassische Geschichte. Kann der Aschenbrenner rechnen, kann er nicht so richtig. Jedenfalls ganz schön lange her, ja, 30 Jahre ja. Und. Wie lange sind Sie jetzt verheiratet?
Also verheiratet bin ich jetzt 22 Jahre. Das wären dieses Jahr 23. Ja. Also wir haben 1990 geheiratet.
Nicht vorher heiraten wollen?
Nee, die Wende kam dazwischen. Also geplant war es vorher schon. Nur die politische Wende hat dann halt organisatorisch einiges durcheinander gebracht.
Inwiefern?
Ja, gut.
Inwiefern? Haben die nicht in Berlin gefragt, ob es am 9.11. Sie wollten doch nicht am 9.11. heiraten, oder?
Nee, wollten wir nicht. Aber ja, es war eigentlich anders geplant. Wir haben letztendlich dann in unserer ersten Wohnung, die damals noch leer war, geheiratet. Also rein räumlich gefeiert. Hat sich da angeboten. Also wir haben ja zu DDR Zeiten schon eine behindertengerechte Wohnung beantragt, haben auch eine bekommen. Und ja, wie gesagt, dann kam halt die politische Wende und in diesem, wie gesagt, wir haben September geheiratet und ja, 1990, da war halt noch nicht so alles so top. Und wie gesagt, das...
Sie haben zwei Söhne, 21 Jahre und...
12.
12?
Ja.
Sie hatten vorhin gesagt, die Krankheit ist genetisch bedingt und kann nur durch die Mutter vererbt sein. Ja. War das ausreichend für Sie beide oder war das überhaupt mal ein Thema Ihrer Behinderung, als es darum gegangen ist, Kinder zu haben, Kinderwunsch zu haben?
Also das Thema haben wir uns vorher reichlich überlegt, weil also wenn ich Töchter oder wenn wir Töchter gekriegt hätten, die hätten zwar nicht die Krankheit direkt, wären aber wieder Überträger. Also deren Söhne hätten wieder ein Risiko gehabt. Also war ja bei uns auch eine Verantwortung gewesen, Kinder zu kriegen. Nur wir haben damals auch verschiedene Beratungen auch durchführen lassen, humangenetische Beratung und so weiter. Und es hat uns eigentlich keiner abgeraten, Kinder zu kriegen. Weil man sagte, gut, wenn das dann in dem Stadium ist, dass eventuelle Töchter wieder Kinder kriegen, ist man auch auf medizinischer Seite oder zumindest auf diagnostischer Seite auch hat man andere Möglichkeiten. Und insofern haben wir uns dann auch entschlossen, gut, ich denke mal, Kinder in unserer Situation oder in meiner Situation, denke ich mal, ist ein Gut, was unschätzbar ist in dem Fall. Und wir haben gesagt, gut, wir stehen dazu, wir kriegen Kinder, wenn es Töchter wären, gut, werden wir uns mit der Situation auseinandersetzen, werden auch mit der Tochter uns auseinandersetzen. Aber es war so gewollt, dass wir halt zwei Söhne bekommen haben. Insofern das Problem letztendlich dann nicht haben, dass wir dann auch mit der Problematik dann auch in die Kinder gehen müssten.
Bevor wir in die Pause gehen, ich versuche es einfach mal, ob wir beide da zu einem Thema kommen, was ich für sehr schwierig halte. Pränatale Diagnostik. Das war vor einiger Zeit ein richtig großer Aufreger. Der Bundestag hat sich dazu schon mal positioniert. Es hat jetzt nochmal eine Überarbeitung des Gesetzes gegeben. Wie stehen Sie dazu? Was wäre zum Beispiel, wenn zu dem Zeitpunkt, da Sie den Kinderwunsch hatten und über Kinder nachgedacht haben, eine solche Technik da gewesen wäre, hätten Sie es angewandt?
Ich hätte es nicht angewandt. Also wir waren uns vorher schon sicher, wir würden auch die Tochter kriegen wollen. Mhm. Also für uns war das nie ein Thema.
Und wie sehen Sie es heute?
Also ich sehe es heute genauso.
Also jetzt mal abgesehen von Ihrem Kinderwunsch, so generell, also weil ja die Gesellschaft, die Diskussion ja auch in die Richtung geht, es kann ja auch Eltern geben, die das begrüßen würden, wenn sie es wüssten. Ja, und dann habe ich dann so ein bisschen Totschlagargument nicht nur von Seiten von Menschen mit Handicap gehört, sondern auch von manchen Politikern, die gesagt haben, also das ist Lebensauslese, das kann nicht sein.
Grundsätzlich denke ich mal, müssen es die Eltern mit sich selber ausmachen. Also ich kann sicher keinen Eltern vorschreiben, wie sie in der Reaktion oder der Situation reagieren sollen. Nur für mich ist, sagen wir, jedes Leben irgendwo lebenswert. Insofern würde ich auch, sagen wir, kein Leben, was jetzt, sagen wir, im Entwickeln schon ist, auch das Urteil von meiner Person jetzt, ich rede nur von meiner Person jetzt, sagen, ich richte drüber. Also ich richte drüber, dass das Leben nicht lebenswert ist und dass ich das nicht bekommen möchte. Aber wie gesagt, letztendlich müssen es die Eltern selber mit ihrem Gewissen, mit ihren Emotionen ausmachen. Ne? Und das ist, denke ich mal, schwierig genug.
Das ist wohl wahr. Und so nachdenklich möchte ich jetzt in die Pause gehen. Vielleicht nicht ganz so einfach, aber trotzdem, jetzt kommt auch wieder Musik. Wir sind hier bei O-Ton, dem Radiotalk mit Rainer Aschenbrenner. Mein heutiger Gast ist Michael Schneider. Das ist der Vorsitzende des Verbandes der Behinderten hier in Gotha. Er sitzt mir gegenüber in einem schicken Rollstuhl. Und wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Zwei Musiktitel. Hallo Technik, zwei Musiktitel. Und bis gleich.
Bis gleich.
Die Studiouhr zeigt, es ist 9:06. Hier ist O-Ton, der Radiotalk mit Rainer Aschenbrenner auf FM Gotha aus der Bellini Lounge. Das ist die 5. Sendung und heute ist mein Gast Michael Schneider, der Vorsitzende des Behindertenverbandes, nein, des Verbandes der Behinderten. Wollen wir es mal so viel Zeit ist das, was richtig nennt.
So viel Verband, Zeit müssen wir es nehmen.
Genau. Okay. Der Verband des der vom Verband der Behinderten hier in Gotha. Wir haben schon eine ganze Menge in der Sendung bis jetzt gesprochen über Ihren Weg, über die Erkrankungen, die Sie hatten. Über das Bundesverdienstkreuz haben wir auch schon gesprochen. Trotzdem mal die Frage, gibt es eigentlich oder gab es in Ihrem Leben den Moment, wo Sie sich gewünscht hätten, nicht behindert zu sein, nicht das Handicap zu haben, jetzt so in den letzten Jahren?
Also in den letzten Jahren gar nicht, weil ich habe mich so arrangiert, wie ich jetzt bin. Also ich habe ja auch gewisse Annehmlichkeiten in der Situation, muss man ganz klar rausnehmen.
Annehmlichkeiten, das müssen Sie bitte mal erläutern.
Das muss ich erklären. Ja, also wie gesagt, ich habe eigentlich ein tolles Umfeld. Ich habe ein Haus, ein Einfamilienhaus, was barrierefrei ist. Habe ich damals auch Möglichkeiten gehabt, auch, dass die Mehrkosten finanziert wurden. Denke ich mal, ist auch nicht so normal. Ich habe eine Möglichkeit auch sag mal, mit Mobilität, ob Auto, ich fahre selber noch Auto. Ich habe meine Hilfsmittel, die ich alle habe. Also wie gesagt, ich habe mich von insofern auch so eingerichtet, dass ich eigentlich jetzt gar nicht mehr mir das anders vorstellen kann. Sicher, ich träume ja auch nicht, dass ich laufe zum Beispiel. Also insofern, meine Träume sind so, dass ich im Rollstuhl fahre. Insofern, wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich, oder ich habe nicht die Vorstellung, dass ich laufen möchte, weil so wie es ist, ist es gut. Ich denke, ich würde mich auch gar nicht mehr so richtig zurechtfinden, laufenderweise. Weiß ich nicht, gefühlsmäßig, sage ich mal so.
Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir so den kleinen Gag mit dem Motto, wenn es ihm zu viel wird, kann er nicht weglaufen, er könnte höchstens wegrollen. Also er sitzt ja im Rollstuhl, der Michael. Sie haben ein besonderes Verhältnis zu Ihrem Rollstuhl. Der sieht also nicht ganz so aus wie alle anderen Rollstühle, die man sonst so sieht. Warum? Wieso? Ja. Beschreiben Sie ihn bitte mal. Es ist ja Radio hier, also ja, da fehlt ja das Bild. Ja.
Also,
ich hätte natürlich noch die Frage stellen können, hast an Dirk Seggi, hat er ein ordentliches Foto gemacht und stellt es auch online. Okay, also wir können nachher ein Foto auf Facebook und überall sehen.
Gut. Also Grundidee war eigentlich die, also ich wollte eigentlich sagen wir, meine Lebensweise auch irgendwie rüberbringen. Und Rollstühle sind zwar schon bunter geworden in den letzten Jahren, aber irgendwo eine gewisse Individualität wollte ich dem Rollstuhl schon geben. Und da verbinde sich halt in dem Fall meine Ambition als Fan zum Thüringer Handballclub Erfurt Bad Langensalza, wo ich schon seit vielen Jahren Fan bin und habe im Prinzip den Rollstuhl auch Airbrush-mäßig mit diversen Gesichtern dieses Vereins auch ausgestattet.
Was haben Sie gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht. Das hat ein Airbrusher gemacht, der das besser kann als ich.
Okay.
Ja, nee, und insofern hat es auch, sagen wir, eine gewisse Individualität. Der Rollstuhl, wie gesagt, den gibt es als solches auch nur einmal. Und davon habe ich eigentlich auch viel Wert drauf gelegt, dass man auch sieht, gut, ein Rollstuhl ist nicht nur ein Gefährt, wo man von A nach B kommt, sondern ein Rollstuhl kann auch eine gewisse Ausdrucksweise haben. Und wie gesagt, für mich ist es halt meine Ausdrucksweise, meine Offenbarung als Fan dieses Vereins.
Ne? Blöde Fragen gibt es ja angeblich nicht. Trotzdem komme ich mir ein bisschen blöd vor, wenn ich das jetzt frage. Hat das Ding Winterreifen?
Winterreifen hat es nicht. Also wenn die Reifen platt sind, kommen neue drauf. Nein, gibt es keine Winterreifen.
Und wie ist das jetzt zum Beispiel bei solchen Wetter? Also, weil ich bin vorhin irgendwo in der Stadt unterwegs gewesen und da war unterm Schnee dann doch Eis und da kannst du als Normalmensch, Anführungszeichen, ganz schnell mal auf die Gusche fallen. Haben Sie Probleme bei so einem Wetter mit dem?
Also man hat bei dem Wetter mit Schnee auch große Probleme, weil zum einen ist die Situation des Räumens ja nicht überall so, dass man auch generell erstmal langkommt. Dann ist ja der Untergrund eh so, dass man auch, sagen wir, mehr Geschicklichkeit in die Fahrerei legen muss, als das, was man letztendlich auch im Sommer sonst bewältigen kann. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich selber noch Auto fahre. Ich fahre eigentlich relativ nah an den Punkt ran, wo ich auch hin möchte. Suche mir auch eine Stelle, wo ich auch lange fahren kann. Aber wie gesagt, also Winter ist insofern auch nicht mein oder auch nicht unser Lieblingsjahreszeit. Also wir können sicher auf Schnee verzichten, aber gut, es ist nun mal so. Aber wie gesagt, bei dem Wetter mit Schnee vom Erfurter Straße über die Marktstraße ins Rathaus und zurückzufahren, ist sicher problematisch. Deshalb meiden wir es auch. Also ich, wie gesagt, ich mache da auch nur die nötigsten Fahrten mit dem Rollstuhl, das andere erledige ich mit dem Auto.
Gutes Stichwort mit dem Autofahren, Behindertenparkplätze. Es gibt ja immer wieder Zeitgenossen, die das absolut ignorieren. Nehmen Sie es gelassen? Ärgert Sie das?
Also ärgern tut uns oder tut mich das schon, weil die Behindertenparkplätze sind ja nicht aus lauter Selbstherrlichkeit da, wo sie sind, sondern sind ja da, um auch räumlich nah in den Innenstadtbereich zu kommen oder auch an gewisse Ärztehäuser, wo auch immer. Insofern denke ich mal, kann sicher einer, der nicht darauf angewiesen ist, sicher auch mal etwas länger laufen. Man muss nicht unbedingt, sagen wir, den naheliegenden Rollstuhlplatz nutzen, der vielleicht gerade frei ist. Ich meine, dass es dann auch Konsequenzen für den gibt bei gewissen als Ordnungswidrigkeit, sicher, das ist auch klar, aber also ich versuche immer, wenn jemand da auch drauf steht, auch ihn anzusprechen, auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen, solange er das Gespräch auch annimmt. Oft kommen ja nur lapidare Kommentare und derjenige ist dann weg, aber ich versuche auch, dass die Thematik rüberzubringen. Also wie gesagt, wir brauchen einen Parkplatz, der muss entsprechende Breite haben, der muss entsprechende auch Zufahrten und Abfahrten haben vom Parkplatz aus. Insofern ja, sind die ja im Prinzip auch da, wo sie sind, auch sinnig. Ne? Und, aber wie gesagt, ich bin eigentlich nicht der Vertreter dieser Hardcore-Behinderten, die dann auch, sagen wir, mit brachialer Gewalt vielleicht auch einen noch zustellen, dass er nicht mehr wegkommt, nur ihm zu zeigen, das ist ein Behindertenparkplatz. Also ich bin einer, der halt die Verständigung sucht und freue mich dann auch, wenn der eine oder andere dann auch letztendlich das einsieht, dass er halt einen Fehler gemacht hat. Ne? Aber wie gesagt, plädieren immer auch Behindertenparkplätze sind dafür da, dass auch diejenigen draufstehen, die sie auch brauchen.
Das ist ja in gewisser Weise nicht in dem Sinne ein Privileg, die Behindertenparkplätze, sondern tatsächlich eine Einsicht in Notwendigkeit. Haben Sie andere Privilegien?
Gut, Privilegien, wie gesagt, wir haben bis vor das Jahr, oder die zumindest das Merkzeichen haben, zum Beispiel keine Rundfunkgebühren gezahlt. Das ist ab dieses Jahr auch etwas anders. Da müssen wir
das
auch,
ist ja keine Gebühr mehr, jetzt heißt es ja Beitrag.
Gut, ab dieses Jahr zahlen wir einen geringen Beitrag dazu. Ja, wie gesagt, wir haben sicher auch gewissen Nachlass bei Veranstaltungen, können auch hier und da Begleitpersonen unentgeltlich mitnehmen, die natürlich auch erforderlich sind bei den einen oder anderen als Begleitpersonen. Also sicher haben wir auch Vorteile, aber letztendlich die Vorteile oder Privilegien sind eigentlich immer nur die eine gewisse das Handicap irgendwo ausgleichen gegenüber jenen, der halt nicht behindert ist. Also wie gesagt, wenn ich jemand halt mit zu einem Konzert nehme als Begleitperson, dann brauche ich den irgendwo, um vielleicht auch mit der Toilette klarzukommen oder der mir auch hilft, meine Sachen, meinen Jacken auszuziehen oder der mir auch hilft dann beim Ein- und Aussteigen am Auto oder wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Also der ist ja dann auch da, um dieses Handicap auszugleichen. Also letztendlich ist es ja nicht unbedingt ein Privileg, sondern ein Ausgleich des Handicaps in dem Moment.
Hat das vielleicht ein bisschen was auch damit zu tun, dass wir in Deutschland leben, wo ja alles genau geregelt sein muss? Die skandinavischen Länder gelten in vielen Dingen als Musterbeispiel, wie man auch das Miteinander anders organisieren kann. Auch gerade was dieses Thema betrifft, sind ja die skandinavischen Länder besonders positiv bekannt. Haben Sie Erfahrung damit? Wie schätzen Sie das ein?
Also Erfahrung mit selber in Skandinavien war ich noch nicht, wo ich Erfahrung gemacht habe, ist in den USA. Aber ich denke mal, das ist eine Sache der Aufklärung der Menschen. Das heißt auch der Situation, wie gehen Menschen mit der Thematik um. Das kann man ja nicht restriktiv verordnen, dieses Gegenüber auch, dass er auch so reagiert, wie man es gerne möchte, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es dort auch schon länger diese gerade, was Integration betrifft, auch länger durchgeführt wird und auch schon länger die Betroffenen auch leben. Ne? Und ich merke es ja selber in meiner Arbeit oder in meiner ehrenamtlichen Arbeit, gerade wenn ich mit Schülern auch Gesprächsrunden mache oder auch in Schulen auch zum Teil auch Unterricht mache, dass wenn man mit den Jugendlichen auch das Thema anspricht, dass man dort auch letztendlich eine gewisse Nachhaltigkeit hat und die Jugendlichen später dann auch ganz anders mit dem Thema umgehen. Wenn die schon mal gemerkt haben oder gesehen haben, gut, da ist nicht der Rollstuhl, sondern da ist jemand drin im Rollstuhl, mit dem kann ich mich unterhalten. Der hat auch Ideen, der hat auch Visionen und der hat vielleicht auch ähnliche Interessen wie ich. Insofern ist das letztendlich der Rollstuhl irgendwo nur so ein Beiwerk. Ne? Also, und ich denke mal, diesen Schritt, den wir eigentlich in Deutschland erst seit, sagen wir nicht gar so langer Zeit auch gehen, dass der in Skandinavien schon viel länger gang und gäbe ist. Ne?
Das ist ja so auch so eine Geschichte. Ich meine, zunächst hat es geheißen, wir wollen Voraussetzungen dafür schaffen, Menschen mit Handicap Integration in die Gesellschaft zu geben. Jetzt nehmen wir das schöne Fremdwort Inklusion dafür. Es gibt auch einen Tag der Inklusion, an dem dann ganz besonders darauf aufmerksam gemacht wird. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass es so wie mit anderen Dingen auch, es ist ein Tag und die restlichen 364 Tage ist es eher ein Thema für Sonntagsreden, das Miteinander besser zu organisieren. Täuscht das? Ist das nur eine zu kritische Sicht von mir oder wünschten Sie sich mehr an Integration, an einfachen Umgang miteinander und beteiligt sein an der Gesellschaft?
Gut, ich denke mal, ein Tag reicht auf keinen Fall, aber um, sagen wir, die Öffentlichkeit wirksam zu machen, ist so ein Tag sicher nicht verkehrt. Aber um auch, sagen wir, diese Integration oder auch das Zwischenmenschliche aufeinander zuzugehen, auch zu leben, denke ich mal, das sind alle erforderlich. Das sind wir als Betroffene erforderlich, um auch unsere Möglichkeiten oder auch unsere Lebenseinstellung auch rüberzubringen, den Leuten, die halt mit der Thematik nichts zu tun haben. Also ich denke mal, wir müssen, und das gibt es ja vorher, in vielen Bereichen und eben auch in der Behindertenarbeit, dass wir auch unser Thema in Sachen rüberbringen, sprich, wie gesagt, im alltäglichen Leben oder auch in meiner Person im Rahmen der Verbandsarbeit oder auch im Rahmen der Schularbeit, die ich mache, dass man dort auch das Thema täglich rüberbringt. Also ich finde, ein Tag der Inklusion ist sicher für ein Außenstehender erstmal mehr oder weniger ein Politikum vielleicht auch, aber ich denke mal, es ist eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung, es wird darüber berichtet und der eine oder andere macht sich da vielleicht auch Gedanken. Ne? Und wir haben ja auch mit unserem Tag der Begegnung, der ja auch früher mal Tag der Behinderten hieß, seit 1990 auch ja so einen Tag, wo wir uns auch, sagen wir, in das Zentrum der Stadt Gotha auch präsentieren, nicht nur wir, auch andere Vereine dieser Problematik. Und wie gesagt, für uns ist das auch eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung. Und wir wollen damit auch Leute erreichen, die wir sonst nie erreichen. Denn zu uns in den Verband kommen eigentlich immer nur die betroffen sind oder die mit der Thematik eh schon zu tun haben. Ne? Aber mit so einem Tag erreichen wir auch mal Leute, die zufällig in so eine Veranstaltung reinkommen. Ne?
Aber ich finde es schon mal bemerkenswert, weil ich denke schon, dass es nicht nur eine Umbenennung des Tages vom Tag der Behinderten zum Tag der Begegnung eine Formalie ist, sondern das ist ja auch also von der Ich-Bezogenheit oder von dem Blick auf sich selber nach außen zu gehen. Also genau die sozusagen mit dem Gesicht nach draußen zu kommen und sich anzubieten und zum Gespräch einzuladen. Das ist ja doch ein bisschen ein Paradigmenwechsel gewesen, oder?
Ja, also die Idee bei uns oder bei mir war schon sehr lange da, diesen Namen mal umzubenennen, weil es soll ja nicht der Tag der Behinderten sein, weil da können wir auch in unserem Verbandshaus bleiben und können dort einen Tag feiern und die Sache ist erledigt, sondern es soll ja die Begegnung stattfinden, die Begegnung von Menschen mit Behinderung oder mit Handicap oder ohne Handicap. Und die erreicht man natürlich neben der inhaltlichen Veranstaltung ja auch durch den Namen an sich. Und ich denke mal, es fühlt sich auch vielleicht mehr Leute auch angesprochen, wenn der Name der Begegnung heißt, der Tag der Begegnung, als Tag der Behinderte. Weil die sagen, gut, ich bin nicht behindert, also was soll ich da? Ne? Mhm. Aber Tag der Begegnung ist vielleicht vom Synonym her doch etwas offener oder ist offener und ich denke mal, ist auch von der Wirkung her, von der Öffentlichkeitswirksamkeit her auch sinniger als Tag der Behinderten. Der Tag der Behinderten war damals eine spontane Idee von 1990, wo wir ihn gemacht haben, aber ist, denke ich, nicht mehr zeitgemäß für das, was wir erreichen wollen.
Ich habe mit meiner Arbeit auch unter anderem in Kindergärten und in Schulen zu tun, in denen integrativ gearbeitet wird, also wo dann nicht behinderte und behinderte Kinder zusammen in die Klassen gehen oder in den Kindergartengruppen gehen. Und ich habe festgestellt, dort gibt es so einen selbstverständlichen Umgang miteinander, der dann also auch, was man sozusagen in der Kinderstube mitgelernt hat, dann also auch fortgesetzt wird in den späteren Jahren, dass es dann ganz unkompliziert ist. Das wäre doch sicherlich der allerbeste Weg, wenn man versuchen würde, so zeitig als möglich diese beiden Gruppen zueinander zu bringen, oder?
Ich denke mal, das ist der optimale Weg und wird ja auch schon praktiziert. Also es gibt ja auch in Gotha Vorschul- und Schuleinrichtungen, wo das praktiziert wird. Wie gesagt, allerdings muss dann auch zum Beispiel die personelle Voraussetzung da sein. Ich meine, die Integration eines, sagen wir, klassisch Körperbehinderten ist sicher nicht das Problem, weil da müssen die räumlichen und Barrieresituationen muss stimmen und alles andere, denke ich mal, ist dort nicht das Problem. Aber die Integration von mehrfach oder verhaltensgeschädigten Kindern und Jugendlichen, denke ich mal, die braucht sicher mehr pädagogische Begleitung als das, was zurzeit vorhanden ist. Ne? Und da habe ich eigentlich sicher immer noch hier und da Bedenken, wenn sag mal, diese Integration den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt macht. Das heißt, wenn die pädagogische und auch betreuerische Rahmenbedingungen noch nicht da sind und man Menschen mit oder Schüler mit einer Behinderung, die Milieu- oder Auffälligkeitsschädigung haben, in einen Schulverband mit reinkriegen. Ne? Also da denke ich mal, muss auch das pädagogische Umfeld stimmen. Ne?
Da sehen Sie eher dann auch die Gefahr, dass das dem ganzen Ansehen schadet, wenn dann also sowas ohne die begleitenden Personen, ohne das Fachpersonal stattfindet.
Ja, denke ich schon. Es kann auch nach hinten losgehen, weil stellen Sie vor, es sind, sagen wir, zwei oder drei Schüler, die halt auffällig sind, die auch, sagen, die Klasse aufmischen, weil sie eben sich auch nicht aufgrund ihrer Behinderung nicht im Griff haben. So, der Lehrer, denke ich mal, der kann sich sicher nicht unbedingt nur mit den dreien beschäftigen. So, irgendwann leidet natürlich auch das Milieu. Vielleicht gibt es dann auch die anderen Schüler, die sie dann ablehnen, weil sie mit denen nicht klarkommen, weil sie die Reaktion nicht einordnen können, wie die reagieren. Irgendwann kommen dann die Eltern von den sogenannten normalen Schülern und sagen, also uns passt das eigentlich nicht so. Er erzählt ja immer, dass auch immer die Konzentration nicht da ist und so weiter. Also es kann auch nach hinten losgehen. Also es muss, denke ich mal, mit viel Bedacht und Feinfühligkeit auch so eine Inklusion, was es ja auch letztendlich ist, auch pädagogisch begleitet werden. Und das, denke ich mal, muss, die Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um nicht auch nochmal vielleicht eine negative Erfahrung zu machen, sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern, als auch bei dem ganzen Umfeld.
Sehen Sie das als das größte Problem momentan, was Sie, wenn Sie aus Ihrer Perspektive sich diese deutsche Gesellschaft anschauen und Ihre Klientel sehen, ist es für Sie das größte Problem, was zu lösen ist?
Inwiefern? Welches Problem
jetzt? Naja, das mit der Ausstattung mit fachlichem Personal, zum Beispiel in Kindergärten und in Schulen, dass es eben zum Standard werden könnte. Weil Sie sagten ja selber, das ist die ideale Möglichkeit, die Kinder von Kindsbeinen auf an diese Situation zu gewöhnen, also zur Normalität werden zu lassen?
Ja, denke ich schon. Also wie gesagt, es muss die Begleitung da sein, weil die Schüler oder die Vorschüler haben ja nicht umsonst ein Handicap. Ob es nun, wie gesagt, ein Milieuhandicap ist oder ob es eine andere psychische Behinderung ist. Und das muss begleitet werden. Und wie gesagt, das kann nur personell abgesichert werden, dass die Begleitung auch mit vor Ort ist, dass sonderpädagogische Fachkräfte auch in dem Schulverbund mit eingebunden werden. Nicht nur sporadisch, sondern permanent, damit die auch konkret auf diese Bedürfnisse eingehen können, die halt betroffenen Kinder dann auch haben, ne? Um auch den ganzen Klassenverbund nicht zu sprengen. Ne? Mhm. Das ist, denke ich mal, ist wichtig und die Personalsituation ist, denke ich mal, das A und O, um die Inklusion auch so durchzuführen, wie man sie durchführen möchte. Und ich befürworte das auf jeden Fall, aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen müssen stimmen.
Das war eine klare Botschaft von Michael Schneider, dem Vorsitzenden des Verbandes der Behinderten hier in Gotha, der heute Gast ist bei der fünften Sendung vom O-Ton. Und der O-Ton geht jetzt in seine letzte Pause für diesen Tag. Wir kriegen, glaube ich, nochmal zwei Musikstücke. Man nickt, jawohl. Wir haben also eine kleine Pause verdient und melden uns nach der Musik zurück. Wir sind zurück aus der Pause. Das ist der O-Ton, der Radiotalk mit Rainer Aschenbrenner. Die fünfte Sendung. Heute zu Gast Michael Schneider, der Vorsitzende des Gotha-Verbandes der Behinderten. Wir waren vor der Pause gerade bei dem Thema, wie gut kann es gelingen, Integration, Inklusion, also die Teilhabe, die uneingeschränkte Teilhabe von Behinderten an gesellschaftlichem Leben zu realisieren. Der Thüringer Bildungsminister Matschi möchte ja nun die UNO-Resolution oder die UNO-Vorgaben zur Integration recht radikal umsetzen, muss man verknappt zu sagen. Also es soll keine Extrastrukturen mehr geben für Menschen mit Handicap oder für Kinder mit Handicap. Wie sehen Sie das?
Also ich habe eigentlich Bedenken in der heutigen, oder der jetzigen Situation. Die Situation, wie halt, wie ich schon vor der Pause sagte, die Lehrkräfte aufgestellt sind in dieser Geschichte. Und also ich plädiere eigentlich immer noch dafür, dass die Eltern Wahlmöglichkeiten haben. Also wähle ich die Möglichkeit, mein Kind in eine integrative Einrichtung zu geben, oder wähle ich die Möglichkeit, mein Kind in eine Fördereinrichtung zu geben. Solange der Personalschlüssel oder auch die Situation von den sonderpädagogischen Fachkräften noch nicht so ausreichend vorhanden ist, wie es sein sollte, mag in einigen Jahren sicher anders sein, denke ich mal, wenn die Voraussetzungen da sind. Aber zum heutigen Zeitpunkt sehe ich ein Problem, und das Problem, wie gesagt, kann auch nach hinten losgehen, wenn halt man diese Radikalisierung dieser Durchführung der Inklusion jetzt macht. Wie gesagt, mag ich vielleicht hier und da auch jetzt auch unter meinesgleichen auch Anfeindungen kriegen, aber ich stehe eigentlich immer noch zu der Meinung, dass man zum heutigen Zeitpunkt die Möglichkeit noch haben muss, schicke ich mein Kind in die Fördereinrichtung, in einen gewissen behüteten Bereich mit kleineren Klassen oder auch Vorschulstrukturen, oder schicke ich mein Kind in einem normalen Klassenbereich mit 25, 30 Schülern, wo es einer von vielen ist, wo es letztendlich aber, sag mal, nicht klarkommt. Also das, denke ich mal, diese Möglichkeit muss man geben, und man sollte auch nicht, sag mal, den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt machen. Und insofern habe ich meine Bedenken.
Klare Worte. Es ist in Deutschland so, dass zum Beispiel, wenn Stellen ausgeschrieben werden, immer dann dieser berühmt-berüchtigte Satz drin steht. Ich sag mal berüchtigt, weil ich empfinde den als fast schon wieder diskriminierend. Kommen wir bestimmt gleich drauf. Behinderte werden bei gleicher Qualifizierung bevorzugt eingestellt. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Hat das eine praktische Auswirkung, dass das so in die Ausschreibung reinkommt? Passiert das?
Also rein formell, juristisch, denke ich mal, wenn es drin steht, kann man es auch als Bewerber durchsetzen, dass zumindest der Betroffene mit einer Behinderung eine Bewerbung abgibt und dass er auch, sag mal, in dem Gespräch auch mit eingeladen wird. Denke ich mal, diesen Anspruch hat er dann. Ich selber bin ja auch Schwerbehindertenvertretung in Gotha im Arbeitszweckverband, also in meiner Firma, und habe ja auch mit der Thematik zu tun. Und wir haben ja auch schon das Problem gehabt, dass eben Schwerbehinderte gar nicht bis zu der Phase gekommen sind, um auch mal ein persönliches Gespräch zu haben und sich vorzustellen. Ne? Ob er dann geeignet ist, ist eine ganz andere Sache. Das müssen dann fachliche Kriterien entscheiden. Aber zumindest sollte man denjenigen auch die Möglichkeit geben, auf dem öffentlichen Markt sich auch mal zu präsentieren, dem Firmenchef oder dem Personalchef, um auch mal sich mal darzustellen und im Vorfeld nicht schon laut Aktenlage beiseite gelegt zu werden. Also denke ich mal, das ist schon wichtig, weil die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Behinderte ist viel mehr problematischer als im Normalfall, weil es, wie gesagt, es gibt recht wenig Möglichkeiten, auch in der öffentlichen Wirtschaft als Menschen mit Behinderung eingestellt zu werden, zumal ja immer noch auch die Vorstellung besteht, wenn ich den erstmal bei mir in der Firma habe, kriege ich ihn nicht mehr los. Also das stimmt ja auch schon nicht. Es gibt sicher auch Möglichkeiten, wenn einer die Leistung oder die Möglichkeiten oder die auch disziplinarisch nicht schafft, dem Anforderungen gerecht zu werden, die nicht aufgrund seiner Behinderung entstehen, ist es genauso möglich, einen Menschen mit Behinderung auch zu kündigen. Allerdings, wie gesagt, wenn der Grund darin liegt, dass er seine Leistung nicht schafft, weil er eine Behinderung hat, die zählt er nicht. Und da kann man eigentlich auch finanzielle Mittel kriegen als Unternehmen, um auch diese Leistung mit Hilfsmitteln, mit anderen Monitoren oder wie auch immer auch auszugleichen. Aber wenn es disziplinarische Probleme gibt, gibt es da auch die Arbeitsrechtsbestimmung.
Also wer könnte es besser wissen als Sie? Gibt es im Landkreis Gotha Musterbetriebe, die zum Beispiel das mit für und mit Behinderten sehr gut arbeiten? Fällt Ihnen da spontan was ein? Wir machen jetzt nicht Schleichwerbung, also das doch in dem Falle wäre ich sogar sehr dafür, da Werbung zu machen.
Also fällt mir eigentlich erstmal spontan nichts ein.
Ist schlecht.
Ja, nee, ich nehme auch nicht raus, dass ich alles weiß, weil dafür bin ich sicher auch von meinem Metier her auch zu wenig in den Firmen unterwegs, um das zu sagen. Also wenn wir mit Firmen auch zu tun haben, sprechen wir drüber. Aber wie gesagt, es gibt einzelne Firmen, die sich da sehr auch engagieren in der Thematik, die auch Möglichkeiten suchen. Aber konkrete Namen, wie gesagt, an der Stelle möchte ich da eigentlich oder kann ich auch nicht nennen, um nicht zwei andere vielleicht auch außen vor zu nehmen.
Ne? Landkreis hat aktuell 96 Selbsthilfegruppen. Die sind ja für ganz viele Belange gegründet. Wie stark sind Sie damit integriert? Haben Sie mit diesen Selbsthilfegruppen zu tun als Verband?
Also wir als Verband haben ja eigene, also Selbsthilfegruppen, die im Verband auch integriert sind, auch strukturell, auch organisatorisch. Ansonsten, wie gesagt, sind wir im Rahmen der Selbsthilfekontaktstelle auch mit eingebunden. Ich in meiner Person auch im Arbeitskreis der Selbsthilfekontaktstelle, wo auch alle Selbsthilfegruppen sich auch organisieren dort. Insofern, wie gesagt, habe ich in meiner Person auch in der Funktion auch mit den Selbsthilfegruppen zu tun. Wie gesagt, die treffen sich auch die Vertreter zweimal im Jahr bei uns im Verband, jeder Selbsthilfegruppe, wo wir auch, auch Informationen austauschen oder auch Informationen weiterleiten, die für jede Gruppe interessant sind. Ne? Aber die Gruppenspektrum ist ja vielfältig, von Blaue Kreuz bis zum Sport, Behindertensport-Thematik, Rheumagruppe und so weiter, was ja auch, denke ich mal, nicht jeden oder auch nicht mich immer auch tangiert. Ne? Insofern kann ich, sagen wir, zum Inhaltlichen ja auch da immer wenig auch beitragen, aber organisatorisch sind wir mit eingebunden.
Wir haben angefangen eigentlich mit dem Verband, der auch ganz wichtig für Sie gewesen ist. Der existiert jetzt seit über 20 Jahren. Gibt es noch Weggefährten aus der ersten Stunde? Wer sind so ganz wichtige Leute für Sie im Verband?
Also es gibt noch sehr wichtige Leute. Wie gesagt, es ist zum Beispiel der Ingo Vorn, ist, wie gesagt, noch Mitglied aufgrund seiner Behinderung sicher stark eingeschränkt, aber soweit er mithelfen kann, hilft er noch einen. Die Kerstin Horn seit Anfang an dabei, die noch täglich oder wochentäglich auch ehrenamtlich mit bei uns arbeitet, der Ludwig Münch. Also es gibt noch vier, fünf, die seit Mai 1990 auch mit dabei sind. Und ich denke mal, an den Einzelnen, von denen kommt auch das Herzblut für diesen Verband. Sicher, manch einer sagt, gut, irgendwann müsste vielleicht auch mal die nächste Generation kommen, aber es ist auch wie in vielen Vereinen schwer, engagierte Leute zu finden, die sich da auch so einbringen, damit wir guten Gewissens sagen können, ja, die könnten vielleicht mal Nachfolger werden. Also das ist immer so eine Problematik, die wir haben. Also insofern, manchmal überlegt man sich ja auch, gut, es sind nun 22 Jahre, könnte man das Rezept vielleicht mal oder das Zepter vielleicht mal weitergeben, aber ja, irgendwie hängt man immer noch so weit dran, dass man sagt, gut, man zieht mit, man zieht weiter.
Können Sie sich erklären, warum Sie nicht an die jüngeren Menschen mit Handicap, jüngere Behinderte rankommen? Weil das klang jetzt gerade so, als ob Sie da echt ein Problem haben, also denen Angebote zu machen, dass Sie sie wahrnehmen. Ja. Dass sie wahrnehmen.
Ja, es geht nicht nur um Jüngere, also ist auch Ältere, um die geht das auch. Aber ich denke mal, bei Jüngeren ist es sicher so, ich meine, derjenige, der fit ist, sagen wir, der engagiert sich im Sport stark. Also wie gesagt, es gibt ja, ist ja bekannt in Gotha auch die Oetker Rollis, also die da sehr engagieren, die auch viel Jugendarbeit machen. Und ich denke mal, da ist ja ein junger Mann oder ein junges Mädchen, die halt körperlich noch so fit ist, dass er da auch sportlich sich betätigen kann, denke mal auch eher engagiert. Ne? Das leuchtet uns ein. Ansonsten einige oder viele gehen ja noch dann auch überregional in Bildungswerke, die ihre Ausbildung machen, die nach auch räumlich dann ganz woanders sind nach ihrer Schulausbildung, die in der Schule zurzeit sind. Die haben schulisch, denke ich mal, auch Nachmittag sind die körperlich auch, sagen wir so, ausgelastet, dass sie da nicht noch groß in den Verein gehen. Wie gesagt, wir versuchen auch immer an Jugendliche ranzukommen, aber es, wie gesagt, es die Angebote sind bei uns zwar da, aber sporadisch haben wir auch hier mal da jemand, aber zumindest keinen, wo man sagen kann, gut, ja, der zieht mit, weil es ist immer so, auch die Modalität macht mal, ich ziehe zwar mit, aber groß engagieren möchte ich mich nicht. Ne?
Okay. Herr Schneider, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war die 5. Sendung des O-Tons, des Radiotalks. Ich möchte mich nicht von Ihnen verabschieden, ohne nochmal nachzuhaken. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Träume gehabt. Ganz schnell, ganz spontan, die 3 größten Träume, die Sie haben.
Größten Träume, wie gesagt, denke ich mal, ein Traum ist, wäre der, dass wir mal in die Situation kommen, dass halt man keinen Tag der Inklusion machen muss, sondern dass 365 Tage das Miteinander so klappt, wie wir es uns auch vorstellen. Zweiter Traum wäre, denke ich mal, auch einer, also ich will es mal so beschreiben, dass die Möglichkeiten, die technischen und organisatorischen Möglichkeiten für die meisten Menschen mit Handicap auch so sind, dass sie damit auch sich voll abdecken können. Das ist heute auch bei der Kostenträgergeschichte immer schwierig. Der eine möchte einen Rollstuhl haben, kriegt nicht und so weiter. Und denke mal, der dritte Traum ist der, dass ich mich, sag mal, gesundheitlich noch lange dem Verband meiner Familie und auch wen auch immer noch zur Verfügung stellen kann. Ja, insofern gleich der erste Traum an Anfang stellen. Deshalb denke ich mal, wird vielleicht auch Ihr skeptischer Blick sein, aber...
Nö, das war jetzt kein skeptischer Blick. Ich stelle nur fest, Sie haben nicht ohne Grund das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Selbst bei den Träumen denkt er an die anderen. Nochmal schönen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind für das interessante Gespräch. Es war sehr angenehm. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Ich wünsche auch den anderen da draußen einen guten Abend. Und in 4 Wochen werden wir uns wiederhören zur Nummer 6 von O-Ton, dem Radiotalk von FM Gotha aus der Bellini Lounge mit Rainer Aschenbrenner. Und der sagt jetzt, gute Nacht und haltet die Kajüten sauber. Tschüss.
Tschüss und gute Nacht. Dankeschön.